Sag mal, was glaubten ihr eigentlich da in dieser Christusgemeinde? Seid ihr eigentlich eine Sekte? Stell dir mal vor, dein neuer Nachbar, dein Arbeitskollege, dein Sportkamerad fragt dich das morgen. Was glauben die da eigentlich in der Christusgemeinde? Vielleicht hast du dich die Frage auch schon gestellt. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da oder warst schon ein paar Mal hier zu Besuch. Und fragst dich, was glauben die eigentlich? Was unterscheidet die denn von der Kirche? Außer, dass die hier nicht auf Holzbänken sitzen, sondern auf alten rosa Stühlen. Ja? Was glauben die denn? Was ist so elementar, so wichtig, so zentral, dass das in die Antwort mit rein muss? Was ist der Kern unseres Glaubens, den wir benennen können müssen, wenn wir das gefragt werden? Vielleicht nachher bei einer Tasse Kaffee. Du, was glaubt ihr hier eigentlich? Und da gäbe es ja viel zu sagen, ne? Da gäbe es viel zu antworten. Karl Barth, einer der bedeutendsten deutschsprachigen Theologen des 20. Jahrhunderts, hat das mal probiert. Was glauben Christen? Das mal zusammenzufassen. Er ist bis Seite 14.000 gekommen und dann gestorben. Ja, also im Normalfall haben wir nicht so viel Zeit für unsere Antwort. Das muss irgendwie kürzer gehen. Und es ist nicht nur wichtig, nach außen das Ganze zu beantworten, sondern auch für uns selbst ist es gut zu wissen, was wir denn eigentlich glauben. Wenn Krisen, wenn Zweifel kommen, aber auch wenn Ablenkung da ist, dann ist es wichtig, dass wir fest verwurzelt sind. Und zwar in den Grundlagen unseres Glaubens. Back to the roots. Das ist unser neues Jahresmotto, mit dem wir heute starten. Im September 2020, also in genau einem Jahr, wird diese Gemeinde 25 Jahre alt. Und wir wollen das ein Jahr lang feiern, indem wir dankbar zurückschauen, betrachten, was uns stark gemacht hat, was uns geprägt hat. Und von diesen Wurzeln, die wir neu entdecken wollen, möchten wir zuversichtlich in die nächsten 25 Jahre starten. Darum steht auch hier dieser Baum auf der Bühne, der seine Wurzeln hier ausbreitet und der so die Grundlagendeko für das ganze nächste Jahr sein wird. Und diese neue Predigtreihe, die jetzt beginnt, die soll den Anfang machen. Fest verwurzelt, was wir glauben. Ich möchte euch in den nächsten 4 Wochen helfen, diese Frage zu beantworten. Was glauben wir als Christusgemeinde eigentlich? Was sind unsere glaubenstechnischen Wurzeln? Was ist das, was wir wirklich antworten müssen, wenn wir gefragt werden? Und ich freue mich total darauf, diesen Fragen mit euch nachzugehen. Und dafür haben wir einen ganz schönen Ritt durch die Geschichte vor uns. Und darum lege ich direkt mal los. Wir gehen ganz, ganz weit zurück, ganz an den Anfang der Menschheitsgeschichte und schauen uns an, wie sich Gott das Ganze mit seinen Menschen gedacht hat. Und der Titel, den wir hier sehen, der deutet ja schon 2 Gegensätze an. Auf der einen Seite finden wir die absolute Perfektion, und auf der anderen Seite die absolute Katastrophe. Ich möchte mir heute mit euch 2 Bibeltexte ansehen. Beide gehören unumstritten zur absoluten Weltliteratur. Und beide sind unfassbar alt. Mindestens 4000, vielleicht sogar 6000 Jahre. Und das bringt 2 Dinge mit sich. Erstens, ich muss mich heute auf ein paar wenige Fakten beschränken und ganz viele interessante Sachen weglassen. Jeder Text für sich wäre eine ganze Predigt oder 2 oder 3 wert. Und auch wenn es total spannend wäre, vieles muss heute auf der Seite stehen. Tut mir leid. Und zweitens ist eine kurze Vorrede trotzdem wichtig, um diese beiden Texte trotzdem besser oder vielleicht überhaupt richtig verstehen zu können. Und damit lege ich jetzt los. Lasst uns mal schauen, wie wir mit alten Texten umgehen müssen, wenn mein... Ich kann leuchten. Hilft euch aber nichts. Flo, du müsstest trotzdem dann weiter drücken. Dankeschön. Zu Beginn möchte ich euch 2 Texte vorlesen. Los geht's mit dem ersten, Flo. Am Mittwochnachmittag, den 11. Januar 2019, gegen 17 Uhr, ereignete sich in Diebach ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem 26-jährigen Motorradfahrer und einer 18 Jahre alten Autofahrerin. Ersten Angaben zufolge soll die junge Frau den Motorradfahrer übersehen und ihm die Vorfahrt genommen haben. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß. Augenzeugen leisteten erste Hilfe und informierten die Polizei und den Rettungsdienst. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Warum die Frau den Motorradfahrer übersehen hat, ist bislang noch nicht geklärt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Schön, oder? Was war das? Ein Bericht, ne? Polizeibericht oder irgendwie sowas. bin mir sicher, das hat jeder von euch sofort erkannt. Auch den nächsten Text werdet ihr erkennen. Im Nebel ruht noch die Welt, noch träumen Wald und Wiesen. Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, den blauen Himmel unverstellt, herbstkräftig wie gedämpfte Welt in warmen Golde fließen. Na, was war das? Ein Gedicht, und zwar, Flo, löse es auf, Septembermorgen von Eduard Mörike. Zwei moderne Texte, die Gattungen angehören, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und ihr habt sofort, intuitiv, richtig erkannt, wie man mit diesen Texten umzugehen hat. Wie man sie verstehen muss. Kannst wieder einmal weiter, bitte? Der erste Text gibt ganz nüchtern Fakten wieder. Man kann sich leicht alles Nötige entnehmen. Gedichte dagegen laden zum Auslegen ein. Das Versmaß, hier übrigens der Jambus, der kann von Bedeutung sein. Man kann beobachten, dass Wald und Wiesen personifiziert werden, sie träumen nämlich und so weiter. Wenn man jetzt aber anfängt, einen Bericht so auszulegen wie ein Gedicht, das Versmaß untersucht, probiert irgendwelche Chiffren in den Bericht hineinzulegen, wird das extrem witzig. Genauso, wenn man probiert, ein Gedicht wie einen Bericht zu lesen. Ja, es funktioniert nicht, weil jede Gattung eine Herangehensweise hat, die sie einfach mit sich bringt. Bei Bericht und Gedicht ist das für euch alle überhaupt kein Problem, weil das Gattungen sind, die wir kennen, die uns vertraut sind. Kennt man die nicht oder macht es falsch, wird es einfach schief. Jetzt haben wir es aber heute mit Texten zu tun, die uralt sind. Wir kennen die Kulturen, in die sie geschrieben sind, nicht. Und wir kennen die Literatur der damaligen Zeit nicht. Und darum können wir diese Texte nicht automatisch sofort richtig interpretieren. Was wir oft tun, ist, dass wir unser Verständnis an den Text anlegen. Und das ist völlig normal, das klappt auch oft, aber eben auch nicht immer. Und das lässt sich ganz leicht an einem schönen, unverfänglichen Beispiel zeigen. Was bitte ist ein Wiederkäuer? Ein Wiederkäuer ist ein Tier, das Pflanzennahrung schluckt, vorverdaut, wieder hinaufwirkt, nochmal kaut, wieder runterschluckt und so weiter, um diese unverwertlichen Pflanzenteile doch aufzuspalten. Ne? Was für Tiere sind Wiederkäuer zum Beispiel? Kühe, ganz genau, weiß jedes Kind. In 3. Mose 11, Vers 6 heißt es, dass der Hase ein Wiederkäuer ist. Stimmt nicht. Der Hase ist kein Wiederkäuer. Die Bibel lügt. Nee, tut sie nicht. Denn wir haben den Fehler gemacht, das hebräische Wort für Wiederkäuer mit unserer modernen naturwissenschaftlichen Definition von Wiederkäuer zu füllen. In der Welt des alten Orients ist ein Wiederkäuer ein sogenannter Kryptophage, also Tiere, die ihre eigenen Ausscheidungen fressen. Wiederkäuer. Und das sind Hasen und Kaninchen zum Beispiel. Ja? Also, der Text hat voll und ganz recht. Aber wenn wir unsere Kategorien in dieses Wort reinpacken, geht das Verständnis verloren. Ihr merkt das Problem, was ich zeigen will. So, und mit diesem Problem sind wir jetzt auch konfrontiert, wenn wir unsere Texte heute auslegen wollen. Wir befassen uns heute mit Texten aus der Schöpfungserzählung. Und wenn wir denken, das wären naturwissenschaftliche Berichtstexte, dann gehen wir bei der Auslegung total an dem vorbei, was der Text sagen wollte. Um eins klarzustellen, ich glaube, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Kein Zufall, keine zufällige Evolution hat diese wunderbare Welt so gemacht, wie sie ist. Es ist alleine Gottes Werk. Es ist sein planvolles Handeln, dass alles so ist, wie es ist. Aber es geht in diesem Text nicht um Zeitangaben oder Ähnliches. Gott kann diese Welt in 7 Tagen erschaffen haben, überhaupt kein Problem. Er kann auch 7 Sekunden gebraucht haben. Oder 7 Milliarden Jahre. Das ist mir vollkommen wurscht. Und dem Text auch. Denn das will er uns überhaupt nicht sagen. Dieser Text ist kein Augenzeugenbericht, wie dieser Polizeibericht. Logisch, es war ja auch keiner dabei, ja, der das hätte beobachten können. Das ist kein naturwissenschaftliches Lehrbuch der Neuzeit. Aber was ist es dann? Was wir hier finden, ist ein theologischer Text und das wortwörtlich. Ein Text, der von Gott redet, der die Welt und ihre Entstehung aus glaubender Sicht interpretiert. Diese Texte, die wir nachher noch in Auszügen hören werden, die grenzen ab. Die grenzen sich die Israeliten gegen die Völker um sich herum ab. Weil die ganzen Völker um sich herum haben gesagt, ja, die Welt wurde erschaffen von Marduk. Nein, 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 diese Welt wurde erschaffen von Baal. Nee, 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 Asherah hat die Felder gemacht. Dann kommt Gott, sagt, Blödsinn. Diese ganzen Pseudogötter haben ja nichts gemacht. Unser Gott hat das alles erschaffen. Kleine Nebenbemerkung. Ihr erinnert euch, Gott schafft Sonne und Mond, ne? Kennt ihr bestimmt die Schöpfungserzählung und pinnt die so an die Erde. Sonne und Mond sind die Namen von altorientalischen Fruchtbarkeitsgöttern. So stark sind die, dass unser Gott die nimmt und einfach mal an den Himmel klebt. Ja? Also, und sowas überlesen wir gerne. Das ist eine Abgrenzung. Ihr habt nicht recht, unser Gott war das. Und auch für uns heute ist es eine Abgrenzung. Nicht Zufall, nicht Evolution, nichts anderes hat diese Welt so wunderbar entstehen lassen als alleine unser Gott. Das wird dieser Mensch niemals nachmachen können. Und wenn Gott das nicht auch noch auf einem anderen Planeten höchstpersönlich nochmal getan hat, werden wir auch nie außerirdisches Leben finden. Denn Leben entwickelt sich nicht zufällig. Also, lasst uns die Texte, die heute kommen, mit dieser Brille lesen. Als eine theologische Erklärung der Welt. Lasst uns schauen, warum am Anfang Perfektion und Katastrophe so nah beieinander lagen. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Du bist perfekt. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Du bist perfekt. Hört man gerne, oder? Das tut gut. Aber die meisten Menschen glauben es nicht. Man kennt sich ja doch selbst recht gut, ne? Man kennt die ganzen Macken, die Eigenarten, den Hässlichkeiten, was halt da so alles an Unperfektem und Fehlerbehafteten dazugehört. Aber wie gerne würde man das hören und glauben? Du bist perfekt. Und es ist so. Du bist perfekt. Ein perfekter Gedanke Gottes. Nee, nicht nur ein Gedanke, eine perfekte Ausführung. Du, wie du hier sitzt, bist die Perfektion Gottes in Person. Glaubst du nicht? Dann lass uns mal in den Text einsteigen. Wir schauen Gott jetzt mal bei der Schöpfung zu. Hört mal, was er am sechsten Tag so gemacht hat. Ich lese euch 1. Mose 1, die Verse 26 bis 31 vor. Dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Weiter sagte Gott zu den Menschen, als Nahrung gebe ich euch die Samen der Pflanzen und die Früchte, die an den Bäumen wachsen, überall auf der ganzen Erde. Den Landtieren aber und den Vögeln und allem, was auf dem Boden kriecht, allen Geschöpfen, die den Lebenshauch in sich tragen, weise ich Gräser und Blätter zur Nahrung. Und so geschah es. Und Gott sah alles, was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag war vergangen. Wir schauen Gott hier über die Schulter und wir entdecken, dass er den Menschen zur Krone der Schöpfung gemacht hat. Zum Sahnehäubchen seiner Arbeit, zum Meisterstück seines kreativen Schaffens. Was berechtigt mich dazu, dich als perfekt zu bezeichnen? Warum sollte der Mensch perfekt sein? Das kann man mit Vers 31 begründen. Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. Der sechste Tag ist der einzige Tag, der dieses Prädikat bekommt. Sehr gut. Alle anderen Tage vorher sind gut. Der Mensch aber ist Gott sehr gut gelungen. Mehr geht nicht. Der Mensch ist so genial geworden, dass er als Ebenbild Gottes durchgeht. Wir sind Gott ähnlich. Bei den Pflanzen und den Tieren, da hat er sich kreativ mal komplett frei ausgetobt. Aber beim Menschen hat er selber Modell gestanden. Hat sich angeguckt, na, so machen wir das jetzt. Genauso wie ich bin, mache ich mal die Menschen. Und du bist dabei rausgekommen. Deine Möglichkeit zu denken, zu fühlen, zu handeln. Du bist ein Ebenbild Gottes. Du bist perfekt, der absolute Hammer. Und das hat so weitreichende Folgen. Wenn wir alles Ebenbilder Gottes sind, dann hat niemand und nichts das Recht, dir deine Würde zu nehmen. Kein Chef, keine kritisierenden Eltern, kein keine TV-Welt, keine Schönheitsindustrie, keine Freunde, kein Hollywood. Niemand hat dir das Recht zu sagen, dass du nichts bist oder kannst, dass du falsch bist. Du hast deinen Wert, deine Würde daher, dass Gott selbst für dich Modell gestanden hat. Und diese Ebenbildlichkeit, dieses Geschaffensein nach Gottes Vorbild verhindert jede Form von Chauvinismus und abwertendem Feminismus. Männer und Frauen sind sehr, sehr unterschiedlich geschaffen, zum Glück. Die sollen sich ja ergänzen. Ja? Sie sollen einander die Stärken stärken und die Schwächen schwächen. Dafür sind wir da. Aber in dieser Unterschiedlichkeit sind wir absolut gleichwertig und gleichwürdig. Dieser Text erteilte jeder Form von Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes eine ganz klare Abfuhr. Und das muss man weiterdenken. Jede Form von Rassismus ist damit erledigt. Ein Christ, der diesen Text ernst nimmt, der kann kein Rassist sein. Warum sollte ich einen Afrikaner, einen Asiaten oder wem auch immer seine Würde, seinen Wert absprechen können, wenn der doch auch ein Ebenbild Gottes ist? Das ist unmöglich. Und das könnte man jetzt an allen möglichen Beispielen weiter durchbuchstabieren. Und am Ende würde stehen, Gott hat mich, Gott hat dich, Gott hat uns perfekt geschaffen. Als sein Ebenbild. Und das heißt nichts anderes, dass er als Vorbild zur Verfügung gestanden hat. Der Mensch ist nicht aus Zufall entstanden. Er ist kein höher entwickelter Affe, sondern ein gewolltes, kunstvoll gestaltetes Kunstwerk Gottes. Aber warum? Warum hat Gott sich diese Mühe gemacht? War ihm langweilig so ganz alleine? Nein, Gott braucht uns nicht, um glücklich zu sein. Aber er wollte mit uns zusammen sein. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Das ist der Grund, warum es dich gibt. Jeder Mensch, jeder, egal wo, sucht nach dem Sinn des Lebens. Und hier ist er. Ganz einfache Antwort. Du bist hier auf dieser Welt. Du bist geschaffen. Es gibt dich aus einem einzigen Grund, um mit Gott zusammen zu sein. Dafür hat er dich gemacht. In Vers 26 heißt es, dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Ich kann nur Gemeinschaft mit jemandem haben, der nach meiner Art ist, der mir ein Gegenüber ist. Junia, meine vierjährige Tochter, hat einen Teddybär. Den liebt die heiß und innig. Mit dem kuschelt sie abends, wenn sie ins Bett geht, wenn es ihr schlecht geht, hat sie den auch in der Hand. Aber Junia kann bei aller Liebe zu diesem Ding keine Gemeinschaft mit diesem Bären haben. Weil das ist ein Teddybär, das ist ein Gegenstand. Gott will keinen Teddybären, den er rumzieht. Wir sind nicht Gottes Teddybären, wir sind Gottes Gegenüber. So hat er uns geschaffen, dass wir und er echte Gemeinschaft miteinander haben können. Das ist der Kernsatz dieser Predigt, wenn nicht sogar der gesamten Predigtreihe. Gott will Gemeinschaft, eine heile Beziehung mit dir haben. Das ist der Sinn deines Lebens, dafür bist du da. Wenn du das verstanden hast und in deinem Leben umgesetzt hast, dann hast du das Ziel deines Lebens erreicht. Kurzer Exkurs. Ich mag leere, fromme Worthülsen nicht. Gemeinschaft mit Gott haben, eine heile Beziehung zu Gott haben, was soll das denn sein? Da kann man wunderschön fromm nicken, ja, und könnt jetzt hier aufhören, ist super alles. Ich erkläre euch aber nicht, was ich damit meine. Denn, also nicht, weil ich es nicht könnte, sondern weil es hier nicht mehr reinpasst. In 3 Wochen, am 6. Oktober, geht es die ganze Predigt nur um diese Frage. Und ich verspreche dir, ich kann diese vermeintlich leeren Worthülsen sehr gut und sehr konkret füllen. Also dranbleiben lohnt sich, in 3 Wochen geht es an dem Punkt weiter. Werbung Ende. Zurück zum Thema. Du bist mit Gott in einer heilen Beziehung lebend, du Gemeinschaft mit ihm hast, dann hast du das Ziel deines Lebens erreicht. Die Bibel ist hier ganz konsequent, das Wichtigste steht am Anfang. Und ihr glaubt gar nicht, wie gerne ich jetzt aufhören würde. Jetzt Amen sagen, können wir noch ein bisschen länger Kaffee trinken, hervorragend, ja. Das wäre super. Vielleicht, ich könnte noch ein paar Sätze zum Bewahrungsauftrag sagen, der ja auch sehr prominent in diesem Text vorkommt. So, hör mal hier auf. Du bist perfekt. Gott hat dich super gemacht, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber leider kann ich hier nicht aufhören. Leider geht diese Geschichte noch weiter. Und leider hat sie alles andere als ein Happy End. Wir haben Gott eben beobachten können, wie er Perfektion praktiziert, erleben wir im zweiten Text für heute die vielleicht größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte. Von ganz oben geht's jetzt nach ganz unten. Der Text, der jetzt kommt, schließt fast direkt an unseren Text an, den ersten. Gott hat sich am siebten Tag so ein bisschen ausgeruht, hat sich an seiner Schöpfung erfreut, die Menschen haben ihren Status im Garten Eden genossen. Alles könnte so schön sein, aber dann passiert das. Ich lese euch 1. Mose 3, 1 bis 13 und die Verse 23 und 24 vor. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Wäre bestimmt gut von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirken verlockend und klug würden wir davon auch noch werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschutz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott der Herr rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Adam versuchte sich zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum, deswegen habe ich davon gegessen. Was hast du bloß getan? Wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen, verteidigte sie sich. Darum schickte Gott ihn aus dem Garten Eden fort und gab ihm den Auftrag, den Ackerboden zu bebauen, aus dem er ihn gemacht hatte. So kam es also, dass die Menschen aus dem Garten vertrieben wurden. Was wir hier gerade miterlebt haben, ist, wie die Sünde in die Welt gekommen ist. Die absolute Katastrophe. Denn schlimmer hätte es nicht laufen können. Sünde, was ist das? Darum wird es jetzt gehen müssen, weil das ist die Grundlage dafür, was in den nächsten Wochen kommen wird. Sünde ist auch das Thema dieses Textes. In unserer Gesellschaft und ich befürchte auch in unseren Köpfen haben wir ein ganz, ganz schiefes und zwar ein schrecklich gefährliches Bild von Sünde, das sich da eingeschlichen hat. Bei einer Bäckerei hier im Nachbarort stand ein Schild vorm Laden mit einem wunderschönen Foto eines sehr appetitlichen Sahnetortenstücks. Und darunter stand, unsere Torten, immer wieder eine kleine Sünde wert. Wie übel. Sünde ist nicht das eine Stück Kuchen zu viel, das eine Bier, das am Abend vorher vielleicht dann doch schlecht war, das im Bett liegen bleiben, wo doch eigentlich die Gartenarbeit ruft. Diese Sicht, und die ist in der Gesellschaft weit verbreitet, die bagatellisiert Sünde. Die tut so, als wäre es nicht schlimm. Wenn schon ein Stück Sahnetorte Sünde ist, na mei, dann kann doch wohl Sünde nicht so schlimm sein, oder? Wir Christen, ja, wir würden das nie so sagen. Wir wissen, dass Sahnetorte keine Sünde ist. Was ist denn dann Sünde? Lügen. Diebstahl. Ehebruch. Oder? Das sind Sünden. Natürlich, das sind alles Sachen, die nicht zu einem Leben mit Jesus passen. Aber auch diese Sicht ist ein Zerrbild von Sünde. Denn Sünde, das lernen wir in unserem Text, ist viel, viel mehr. Unser Text lehrt uns, dass Sünde vor allem eines ist. Ein Zustand, der die gelingende Beziehung zu Gott unmöglich macht. So sollte man es definieren. Sünde ist Beziehungszerstörung. Und irgendwie klingt es wieder nicht so schlimm, oder? Naja, Beziehungszerstörung, ja, ist ja nicht so übel. Doch, das ist total tödlich. Schauen wir mal in den Text, in Vers 8, nachdem die Sünde Einzug gehalten hat, lesen wir, am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Der Mensch ist geschaffen, um in direkter Beziehung zu Gott zu leben. Ihr erinnert euch vielleicht an den letzten Punkt. Und nach der Sünde ist die allererste Reaktion auf eine Begegnung mit diesem Gott ängstliches Verstecken. die vertraute Beziehung ist dahin. Und das hat so schreckliche Konsequenzen für uns. Denn nochmal, du bist dafür geschaffen, um mit Gott in einer Beziehung zu leben. Und Sünde verhindert das dauerhaft. Sie trennt dich von Gott. Und damit verhindert sie, dass du das Ziel deines Lebens erreichst. Du kannst nicht deiner Bestimmung gemäß leben. Unmöglich. Sünde verbaut dir den Weg zu Gott. Und damit ist sie absolut tödlich. In Römer 6, Vers 23 heißt es, denn der Sünde Sold ist der Tod. Nach Luther-Übersetzung, bisschen schwer verständlich. Stell dir vor, du gehst mit deinen Liebsten essen. So richtig schick, ich weiß nicht, was hier so das beste Restaurant der Gegend ist. 5-Gänge-Menü, lecker trinken dazu, Kerzenlicht, schöne Atmosphäre, alles perfekt, super leckeres Essen, toll. Aber dann am Schluss passiert das Unvorstellbare, ungeheuerlich. Der Kellner kommt und präsentiert dir die Rechnung. Und weißt du was, du sollst die auch noch bezahlen? Frechheit, oder? Nee, natürlich nicht. Wenn du essen gehst, musst du die Rechnung bezahlen. Das weiß jedes Kind, das ist logisch. Denn der Sünde Sold, denn der Sold des Essengehens ist die Rechnung. Und der Sünde Sold ist der Tod. Das hat nichts mit einer Strafe Gottes zu tun. Das ist die logische Konsequenz. Sünde führt zur Trennung von Gott und das ist der Tod. Ende. Aus. So schlimm ist Sünde. Absolut tödlich. Um uns, um diese Welt, unser großes Problem zu verstehen, ist es elementar wichtig, das Wesen der Sünde zu kapieren. Sünde ist nicht das Stück Sahnetorte zu viel. Sünde ist nicht die eine böse Tat. Sünde ist ein Zustand. Der Zustand, von Gott getrennt zu sein. Und an diesem Text können wir sehen, wohin das führt. Die Menschen verstecken sich vor Gott, ertragen es nicht mehr, mit ihm zusammen zu sein. Und sehr eindrücklich wird das auch in der Reaktion des Mannes, als Gott ihn konfrontiert. Vers 12. Adam versucht sich zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum, deswegen habe ich davon gegessen. Böse Zungen behaupten, das wäre typisch männlich. Ja, wer ist schuld? Die Frau, die du mir gegeben hast. Ja, alle. Nur nicht ich. Ich bin das arme Opfer. Liebe Leute, das ist nicht männlich. Das ist menschlich. Ja, das ist unser Wesen, weil wir von der Sünde so verdreht sind. Das ist die Folge der Sünde. Sie zerstört Beziehungen. Und das Schlimme ist, es gibt keinen Ausweg. Ein sehr kluger Mann hat mal formuliert, der Mensch kann nicht nicht sündigen. Die Sünde ist seit damals in unsere DNA übergegangen. Das ist ein Teil von uns. Wir sind raus. Raus aus Gottes Garten, raus aus dem Spiel um seine Gegenwart. Und wir haben keine, gar keine Möglichkeit, uns selber wie Münchhausen an dem Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Du kannst nicht nicht sündigen. Kein Mensch kann das. Wir sind wie ein Baum, der auf einer Giftmülldeponie gepflanzt ist. Sollte der mal eine Frucht bringen, kannst du dir vorstellen, wie die schmeckt, ne? Was da rauskommt. So ist es bei uns auch. Wir sündigen nicht. Wir sind Sünder. Und damit unfähig, so zu leben, wofür wir geschaffen wurden. So bitter. So eine Katastrophe. Und es gibt da keinen Ausweg. Naja, für uns nicht. Für Gott schon. Der hat sich da was ausgedacht. Und ich mache das jetzt mal wie in der Fortsetzungsgeschichte in der Jungschar. Wie dieser Ausweg aussieht, das kommt nächste Woche. Hier im Gottesdienst. Amen.